Wer bis jetzt unseren Podcast schon gehört hat, denkt sich bestimmt, Open Science, das ist ja eigentlich relativ schnell erklärt. Warum braucht man das überhaupt irgendwie in der Uni oder vielleicht in anderen Bildungseinrichtungen? Und genau dieses Warum, das klären wir heute in der neuesten Folge von Positiv kombiniert.
Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen, heute nur von mir, leider ohne Kai, aber dafür mit zwei ganz tollen Gästen, nämlich Anne-Sophie und Johanna. Ihr beiden, Johanna, du kommst aus dem Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung und forschst da. Und Anne-Sophie hat so ein bisschen einen Hintergrund von Open Education und arbeitet bei Wikimedia. Vielleicht stellt ihr euch beide einfach mal ganz kurz vor. Johanna, fang gerne mal an.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin seit 2018 in Mannheim als Postdoctoral Fellow, vor allem in der Soziologie, aber mache auch Forschung in der Politikwissenschaft, beschäftige mich da mit Fragen so an der Schnittstelle von Migration, Intergruppenbeziehungen und sozialer Ungleichheit. Und auch mit Replikationen, in Open Science, vor allem Open Science in der Lehre. Ja, freue mich ganz besonders, hier zu sein und ein bisschen was davon berichten zu können.
Genau, und ich kenne Johanna von der Universität Mannheim. Wir kennen uns auch aus dem Hochschuldidaktikkurs. Vom Hintergrund her bin ich Bildungspsychologin, habe an der Uni Mannheim auch an der Bildungspsychologie promoviert. Und dann war ich noch längere Zeit in der Lehrkräftebildung unterwegs dort. Und bin lustigerweise auch über Wikimedia auf das Thema Open Education gestoßen, weil eine Freundin von mir damals ein Fellowship hier gemacht hatte. Und das hat mich von Anfang an einfach mega motiviert, dieses Thema, weil das alle Dinge, die mich interessierten, haben und faszinieren, zusammenbringen. Und darüber werden wir heute auf jeden Fall auch noch gemeinsam sprechen. Genau, und seit ungefähr 4 Monaten bin ich bei Wikimedia Deutschland als Bildungsreferentin.
Ja, ihr beiden, ich freue mich ganz sehr auf die Aufnahme heute, weil es heute so ein bisschen darum geht, wie lese, aber auch vielleicht, wie lerne ich eigentlich irgendwas über Open Science, wenn man nicht gerade schon den ganzen Podcast ganz viel mitgeschrieben hat. Und da ist eben ganz schön, auch bei euch so ein bisschen die Schnittstelle zu haben zwischen Open Education und vielleicht auch so einem direkt aus der Forschungsbezug. Aber bevor wir in das Thema richtig reinstarten, würde ich euch ganz gerne noch ganz kurz ein bisschen besser kennenlernen. Und wir stellen mal so knappe Fragen, also es sind dann Oder-Fragen, die ihr gerne kurz und knapp beantworten könnt.
It's game time!
Seid ihr, wenn ihr ein Paper liest, eher Team-Methodenteil oder Team-Ergebnisteil?
Theorieteil.
Ergebnisteil.
Okay, dann direkt daran anschließend, Team-Einleitung oder Diskussion?
Einleitung.
Diskussion.
Was hat euch bis jetzt mehr Spaß gemacht? Uni oder jetzt das Arbeitsleben?
Für mich ist das immer noch die Uni, weil ich ja nach dem Studium sozusagen jetzt in der Forschung weitermache. Aber ich habe tatsächlich auch mal außerhalb der Uni gearbeitet und bin wieder zur Uni gekommen, wieder in die Forschung. Von daher, Uni macht schon viel Spaß.
Auf jeden Fall. Ich habe auch Uni genossen, aber Team Arbeitsleben, weil ich habe Prüfungsphasen überhaupt nicht gemocht und bin sehr froh, dass ich das in dieser Form nicht mehr habe.
Und noch eine letzte Frage. Seid ihr lieber am Lehren oder am Lernen?
Lernen tatsächlich. Aber die Lehre kann auch sehr viel Spaß machen und man kann da auch sehr viel lernen. Von daher ist das kein Ausschlussprinzip.
Genau, jetzt finde ich einen guten Angriffspunkt. Ich sage Lehren durch Lernen oder Lernen durch Lehren vielleicht eher. Also ich finde Lehrer auch mega cool.
Ja, das ist schon mal eine ganz gute Überleitung. Ich habe noch einen Satz sozusagen, den ihr gerne beide beenden könnt. Und zwar ist der Satz, Bildung und Open Science hängen zusammen, weil...
Ja, ich kann gerne anstellen, Bildung und Open Science hängen zusammen, weil nur so können wir wirklich robustes Wissen schaffen und Verbesserungen erzielen für die Gesellschaft in der Forschung.
Ich sage, Bildung und Open Science hängen zusammen, weil Open Science nur durch Machen, also durch Learning by Doing, eigentlich wirklich verstanden werden kann. Und weil es zentral ist, dass die neuen Generationen Open Science von Anfang an mitbekommen und lernen, dass es ein ganz normaler Teil ihres wissenschaftlichen Alltags wird.
Ihr habt schon ganz, ganz viele wichtige Punkte gesagt und damit würde ich sagen, können wir jetzt so in den Hauptteil der heutigen Folge starten. Wie schon gesagt, heute geht es ja eben darum, was eben Lehre und Open Science so besonders zusammenhängend macht. Und da stellt sich natürlich die erste Frage vielleicht direkt an dich, Johanna. Wie lehre ich denn jetzt Open Science?
Ja, das kann man natürlich in ganz unterschiedlichen Formen machen. Ich kann gerne konkret anfangen und einfach mal von einem Beispiel erzählen, wie ich Open Science in die Lehre einbinde. Und zwar ist es angewandt, also sowohl für Bachelor- als auch für Masterstudierende angewandt in Replikationsseminaren, wo der Schwerpunkt einfach auf Replikationen von Studien liegt und es darum geht, gemeinsam, wie Ann-Sophie das eben sagte, auch Learning by Doing, gemeinsam Studien zu replizieren und Open Science Methoden angewandt an diesen oder bei diesen Replikationen sich zu erarbeiten. Das habe ich in meiner Lehre bereits gemacht und die Studierenden waren immer, fand ich, sehr angetan meines Erachtens, weil sie den Mehrwert sofort erkannt haben von der Lehre, die so ja, forschungsangewandt Open Science in dem Curriculum integriert. Und die fanden wirklich, dass sie da meist einfach ganz konkrete Skills erlernt haben, die tatsächlich nicht nur in der Universität wichtig sind, sondern auch, wenn man später ins Arbeitsleben geht, also von Datenmanagement und Aufbereitung, also Data Literacy, ne, also die Verbesserung einfach der quantitativen Skills, aber auch, wenn es um Kommunikation geht, Kommunikation mit den vielleicht Autoren oder Kommunikation als Team, das zusammen etwas repliziert. Also da konnten sie einfach eine Menge mitnehmen und das hat einfach allen viel Spaß gemacht.
Absolut, du sprichst da was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, ganz oft ist Open Science eher was, was vielleicht mal in einem Vortrag eingebunden wird. Und es ist natürlich ganz toll, das möglichst praxisnah zu machen, weil die Open Science ja eigentlich so praxisnah ist. Also Sophie, du kommst jetzt ja so aus dem, ich habe es auch eben Open Education Aspekt genannt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was du darunter verstehst und wo da auch so die Schnittstelle ist zu Open Science Lehre.
Also Open Education selbst ist eigentlich ein sehr breiter Begriff, der, ich weiß gar nicht, ob jemand den schon mal so komplett runterdefiniert hat. Da schweben natürlich immer verschiedene Definitionen im Raum herum. Aber da geht es eben um ganz viel. Also es geht eigentlich um eine Haltungsfrage, generell ja bei dem Thema Offenheit. Und deshalb finde ich eben auch diese Verknüpfung mit Lehre so wichtig, weil es im Endeffekt ja um Kulturwandel geht an der Universität, aber auch im Bildungsbereich. Also ich habe zum Beispiel viel in der Lehramtsausbildung gearbeitet und habe da in Kursen, wo es auch um Nutzung und Anwendung von digitalen Medien geht, darüber gearbeitet, wie können wir eigentlich offen arbeiten. Also das heißt zum einen, wie können wir offene Tools nutzen, statt eben ne, irgendwie der bekannten Großen und was heißt das, also was heißt das nicht nur im praktischen Umgang, sondern was heißt das quasi auch so gesellschaftlich, was bedeutet das, wie funktioniert eigentlich so eine Open Community, so Programme jetzt auch im wissenschaftlichen Kontext wie er, wo halt nicht eine große Firma dahinter steht. Was bedeutet das auch für Zivilgesellschaft? Also ich habe versucht auch immer so ein bisschen diese gesellschaftspolitischen Themen damit zu verbinden. Aber wir haben auch daran gearbeitet, also die Studierenden mussten dann beispielsweise als Seminarleistung haben sie eigene Unterrichtsszenarien sich überlegt und auch ausprobiert dann direkt. Und das sollte halt quasi von vorne bis hinten offen sein. Und wir hatten auch die Möglichkeit, oder ich habe sie darin begleitet, dass sie die Materialien auch wieder auf bestimmten Repositorien, die speziell für Lehramtsstudierende oder für das Lehramt für die Schule relevant sind, dort teilen können. Und genau auch eben dieser Aspekt, was heißt es eigentlich zu teilen, mit anderen zu kollaborieren. Also ich sehe da, oder Open Education umfasst ja eben auch diese ganzen anderen Themen, Partizipation, auch von den SchülerInnen. Also dass man eben auch, so wie ich als Dozentin versucht habe, wie kann ich die Studierenden in mein Seminarkonzept mehr integrieren, wie können sie mitbestimmen auch, welche Inhalte wir behandeln, welche Tools wir nutzen. Also dieses ganze Umdenken, was dazugehört. Und genau, also die Studierenden auch bei Johanna in den Kursen, die haben zusammengearbeitet, die haben mit anderen zusammengearbeitet, die haben ihre Ergebnisse offen veröffentlicht, haben darauf Feedback bekommen. Das sind ja ganz neue Prozesse, die passieren. Und das gehört alles so zusammen. Also Genau.
Ja, ganz spannend. Ich finde, ihr habt so zwei Metaebenen eigentlich aufgemacht. Einmal die inhaltliche Lehre, inhaltlich zu sagen, was ist Open Science, aber dann die Lehre auch so zu gestalten, wie wir Open Science betrachten. Das ist sozusagen dann die Open Science Education Lehre, dass man sozusagen auch lehrt, wie man in der Open Science auch forschen würde.
Genau, da wird ja mal so pädagogischer Doppeldecker genannt. Also zu versuchen, do what you preach oder wie auch immer. Also dass man wirklich versucht, das anzuwenden und selbst zu erleben, was das bedeutet. Ich glaube, das ist total wichtig. Bei meiner Erfahrung entstehen oder bestehen da auch noch, auch im wissenschaftlichen Kosmos, sehr viele Misskonzeptionen und Missverständnisse über Open Science und sehr viele Ängste und Unsicherheiten. Und ich glaube, es ist so wichtig, das von vornherein zu lernen und zu merken, was es bedeutet. Genau.
Ja, jetzt haben wir viel so über Studierende gesprochen, die natürlich eine super Quelle sind, wo man natürlich eh einfach am besten in die Lehre reinkommt. Jetzt aber gerade, wo auch du so Angst angesprochen hast, ich habe das Gefühl, das ist dann eher wieder so sehr präsent bei Menschen, die schon sehr lange in der Forschung sind und vielleicht so ein bisschen alteingesessen, weil das ja ein neues Prinzip ist. Wer ist denn, würdet ihr sagen, gerade so die Zielgruppe, wenn ihr Open Science lehrt?
Also klar, die Studierenden in dem Seminar tatsächlich, wie Ann-Sophie das aber auch sagte, denke ich, können die Lehrenden auch selbst ganz viel dazulernen und auch wie du sagtest, Luise, also auch Leute, die schon lange in der Forschung sind und in der Lehre, aber da jetzt noch nicht viele Berührungen hatten mit Open Science und da vielleicht etwas Angst haben, auch die können total davon profitieren, weil man lernt immer was dazu, ne? Das Lernen aus der Lehre, wie gesagt. Und das ist ja auch, das ist sozusagen dieses gemeinsame Lernen auf sich verändernden Prozessen und Möglichkeiten, was Open Science angeht. Also auch die Lehrenden da tatsächlich können ganz viel davon profitieren.
Und das ist natürlich aber ein Stück weit wieder eine strukturelle Herausforderung. Also Johanna und ich haben uns bei einem Hochschuldidaktikkurs getroffen, aber das basiert bislang ja alles noch auf Freiwilligkeit, wo man Leute ein bisschen besser erreichen kann, sind wahrscheinlich so diese graduierten Schulen, irgendwelche PhD-Programme in die Richtung. Ich glaube, da passiert auch immer mehr in dem Bereich. Da waren wir zum Beispiel auch eingeladen auf einer PhD-Konferenz, die sich nur mit der Thematik beschäftigt haben. In die Hochschuldidaktikzentren müsste das eigentlich auch immer mehr Einzug erhalten. Aber auch da hat man natürlich immer nur die Personen, die schon interessiert und motiviert sind. Aber ich glaube, da kommen wir mit dem aktuellen System sowieso nicht weiter, sondern müssen quasi sagen, wir arbeiten mit denen, die motiviert sind und die bringen dann, die streuen das dann weiter in ihre Bereiche, also so MultiplikatorInnen-mäßig. Und das funktioniert ja auch. Also ich meine, man merkt ja auch, dass es schon immer mehr Thema wird und auch teilweise Studierende bei Abschlussarbeiten einen jetzt schon selbst drauf ansprechen und sagen, ich würde irgendwie gern so arbeiten, kannst du mich da unterstützen? Von daher ist es wahrscheinlich auch sehr gut, die Studierenden frühzeitig damit zu konfrontieren und wo es geht, eben auch die Dozierenden damit abzuholen. Und bei Konferenzen und so weiter, also überall, wo die halt sind, immer mal wieder drauf aufmerksam machen.
Also tatsächlich dieser Vorschlag, den Ann-Sophie eben gemacht hat, über die Hochschuldidaktik an Lehrende in ganz unterschiedlichen Bereichen, ne? Weil das ja wirklich auch ein Thema ist, was eigentlich alle Disziplinen umfasst. Und da kann man wirklich Lehrende erreichen, die sich dafür interessieren. Also ich glaube, das ist vielleicht so der nächste Schritt, den ich sehe, oder eine Zielgruppe, die schön wäre zu erreichen.
Ja, ich überlege gerade, also bei uns zum Beispiel an der Uni hatten wir das Glück, dass wir einen Prorektor hatten, der sich dann irgendwann sehr für Open Science eingesetzt hat und da auch mit unterstützt hat, dass wir jetzt ein Open Science Center, ich sag noch wir, also an der Uni Mannheim Open Science Center haben und dass da auch Personal zur Verfügung steht, dass die sich drum kümmern und quasi auch strukturell da etwas aufbauen, dass Personen wissen, woran kann ich mich wenden, was mache ich eigentlich, wenn ich dann einen Artikel habe und ich würde den gern offen, also in einem Open Science Journal oder anders veröffentlichen, worauf muss ich eigentlich achten, also dass man da auch die Supportstrukturen hat, ist immer sehr wichtig. Von daher ist das eine immer so, Bottom-up, Studierende überzeugen und andere Dozierende. Und dann ist es natürlich immer sehr gut, wenn sich auch Personen bündeln und dann versuchen, so auf zum Beispiel Rektoratsebene solche strukturellen Projekte auch voranzutreiben, weil das natürlich auch sehr zur Sichtbarkeit und auch zur Legitimierung von solchen Form wie eben jetzt Open Science beiträgt.
Hey, ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil natürlich Kai und ich auch in der Konzeption des Podcasts immer wieder denken, okay, wen erreichen wir? Und ganz oft denken wir, es wäre so schön, weil ein Podcast ja so ein sehr unterschwelliges Medium ist eigentlich, wenn wir auch Leute erreichen, die eben nicht selber gerade im PhD stecken. Was würdet ihr sagen, worauf muss man denn so achten, wenn man Open Science mit Menschen kommuniziert, die das vielleicht nicht direkt selber in ihrer Forschungspraxis oder Arbeitspraxis anwenden?
Also ich versuche einfach immer wieder, also mit Leuten, aber auch die teilweise außerhalb der, also gar nicht in universitären Strukturen vielleicht drinstecken, denen einfach zu erklären, erstmal diese Absurdität unseres Publikationssystems, weil meistens, wenn ich das erzählt habe, dass wir für Steuergelder forschen und unsere Studien zusammenschreiben und den ganzen Qualitätssicherungsprozess machen, dann das quasi an einen Verlag abgegeben wird, der das uns wieder verkauft, also dass die Uni quasi doppelt das Geld für das ausgibt, was eigentlich in-house produziert wurde. Das verstehen schon sehr viele Menschen, dass da irgendwas ganz schief läuft. Und das ist immer meistens schon mal ein ganz guter Startpunkt, um zumindest so den Grundsinn, warum es, also das ist natürlich vor allem jetzt auf Open Access beschränkt, genau, warum das ein wichtiger Aspekt ist und vielleicht zur Replikationskrise auch das, wenn man da mal erklärt, wie problematisch das ist, dass wir einfach bei so vielen wissenschaftlichen Ergebnissen nicht genau wissen, ob wir uns wirklich darauf verlassen können. Das macht, glaube ich, auch sehr klar, dass es da neue Herangehensweisen und Prozesse braucht. Also so versuche ich es immer Personen außerhalb auch der Wissenschaft zu erklären. Ich weiß nicht, wie Johanna, du das?
Ja, also ich glaube, es ist eigentlich sehr intuitiv, dass es gut ist, Wissen, die Art und Weise, wie man zu Wissen und Erkenntnis gelangt, dass man die transparent macht und dass man die reproduzierbar macht. Ne? Und ich glaube, das ist relativ intuitiv. Das verstehen auch Menschen, die nicht in der Wissenschaft sind.
Ja, und es ist ja auch medial ein Problem. Also wie oft liest man auch so Sätze, die Wissenschaft sagt XY oder also so bestimmte Formulierungen, wo man halt auch merkt, so nee, also es funktioniert ja nicht so oder also gerade in den empirischen Sozialwissenschaften arbeiten wir halt ganz anders. Ne? Wir haben so, genau, wir tasten uns irgendwie heran und müssen Sachen auch wieder verwerfen. Ja, und das ist, glaube ich, sehr unbefriedigend. Ich fand immer beim Podcast von Christian Drosten, damals zu unseren Pandemie-Hochzeiten, wurde das, finde ich, auch immer sehr deutlich. Also, da haben mich auch manchmal Leute drauf angesprochen, meinten so, hey krass, der weiß ja manchmal Sachen gar nicht oder kann es gar nicht so fix voraussagen. Und so, ja, genau so ist es aber. Und das müsste viel mehr kommuniziert werden, ist, glaube ich, aber auch schwierig, auch in Talkshows und so weiter, muss man da sagen, so, naja, das ist der aktuelle Status, aber, und dann hat die Hälfte wahrscheinlich schon abgeschaltet, aber eigentlich müssen wir viel mehr dahin kommen. Von daher, ja, kann ich dem voll zustimmen.
Absolut, ich habe auch, was ich jetzt bei euch auch raushöre, was ich auch immer mehr merke, ist, dass die Open Science Bewegung auch mehr ist, als hier gibt es ein paar Prinzipien, die ihr anwenden könntet und viel mehr ist, wie du es immer schon gesagt hast, so ein bisschen so ein Mindset von, wie sehe ich das Wissenschaftssystem, wie sehe ich mich im Wissenschaftssystem sozusagen. Und im Wissenschaftssystem stecken wir irgendwie alle drin, egal ob wir jetzt darin arbeiten oder ob wir es vielleicht nur medial konsumieren. Deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, dass wir viel mehr Punkte auch als Lehre verstehen. Und dann ist ein Instagram-Post ja auch schon eine Form von Lehre. Und wie wir das formulieren, ist ja auch schon eine Form von Lehre. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass ihr das nochmal angesprochen habt. Und es ist jetzt immer wieder schon so angeklungen, aber man könnte jetzt ja auch sagen, ja, okay, Open Science ist jetzt trotzdem erstmal nur eine Bewegung etc. Warum würdet ihr denn sagen, ist es so wichtig, dass wir diese Ressourcen nutzen, um Open Science auch wirklich in jeglicher Form zu lehren?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, es ist einfach ganz wichtig für die Hochschulen, die Wissenschaftlerinnen der Zukunft auszubilden. Und da geht es eigentlich nur mit Open Science, meiner Meinung nach. Also gerade wenn wir jetzt auch AI diskutieren und all diese Fähigkeiten sind so, so wichtig. Und da ist Open Science einfach, da geht es nicht dran vorbei. Ja, wenn wir sozusagen weiterhin Wissen schaffen wollen und das auch kommunizieren wollen, dann, glaube ich, müssen wir ganz schnell diese Prinzipien verinnerlichen und anwenden.
Ja, und ich finde auch, also wenn man so nach den Open Science Prinzipien auch arbeitet, auch von früh an, es ist eigentlich eine totale Entlastung auch im wissenschaftlichen Prozess, weil man ist gezwungen, sich manche Gedanken von Anfang an zu machen. Man ist gezwungen, sich auszuschalten. Ich erinnere mich noch an eines meiner ersten, glaube ich, irgendwie Projektseminare im Studium. Wir haben so als Gruppe gearbeitet, uns was ausgedacht, dann irgendwie unsere Forschung gemacht und am Ende, wir haben nicht aufgeschrieben, was unsere Hypothesen sind, sondern wir haben darüber geredet und haben wir angefangen. Wir wussten am Ende gar nicht mehr so genau, was unsere Hypothesen waren. Und dachte ich so, das passiert einem einfach nicht. Also es ist auch ein Schutz für sich selbst, eine Entlastung für sich selbst. Man ist einfach, man hat so eine klare Struktur, die finde ich auch in diesem Lernprozess, wie funktioniert Wissenschaft, ja total hilfreich ist. Also das ist mir dann erst danach so klar geworden, wie super man das dadurch lernt und glaube ich auch ganz viele Diskussionsanlässe hat, auch über Wissenschaft eben an sich, weil ich glaube, das ist total wichtig, dass wir ja auch mehr darüber diskutieren, wie funktioniert Wissenschaft und was sind auch wir als WissenschaftlerInnen, ne, was bringen wir mit rein, also so diese ganzen Prozesse, wir sind nicht neutral, wir wenden Methoden an, die versuchen, ne, sehr systematisch vorzugehen und trotzdem macht die Auswahl eines Themas was und so weiter. Und ich glaube, durch Open Science kommt man viel mehr auf diese ganz wichtigen und zentralen Themen auch zu sprechen. Deshalb sehe ich es genauso. Es ist eigentlich unumgänglich und ich hoffe, dass es bald einfach so als Standard dazugehört und wir da gar nicht mehr über eine Bewegung oder so sprechen müssen, sondern es einfach ganz natürlich zu unseren Prozessen dazugehört.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Vielleicht noch so als letzte Frage jetzt so auch zum Ende der Folge hin. Wenn jetzt ein paar Menschen sozusagen die Folge gehört haben und gesagt haben, okay, ich bin super motiviert, mal mich einzulesen und vielleicht noch nicht so die Ressourcen an der Uni etc. haben, habt ihr eine Idee, wo man sich vielleicht das erste Mal so ein bisschen tiefer über Open Science beschäftigen kann?
Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis?
Also Open Science ganz generell, natürlich die Open Science Foundation, OSF, ne, OSF, die haben ganz, ganz, ganz viele Informationen zu Open Science und auch zu Lehre, wie man es in die Lehre mit integrieren kann. Wir haben da tatsächlich auch momentan noch als Working Paper unter Begutachtung, hoffentlich bald veröffentlicht, ein Artikel mit Kollegen geschrieben, die alle auch Replikationen in ihren Disziplinen, in ihren Seminaren nutzen. Und mit dieser Veröffentlichung oder mit diesem Artikel How to Teach Constructive Replications in the Social Sciences heißt der, gibt es auch so einen Teaching Companion, den gibt es auch jetzt schon. Da sind dann tatsächlich auch wirklich so Vorlagen, die man benutzen kann in der Lehre. Das alles kann man sozusagen als Preprint auf OSF finden. Und ansonsten gibt es zum Beispiel, FORT nennt sich das, das ist Framework for Open and Reproducible Research Training, also FORT. Auch die haben viele Materialien oder die Berkeley Initiative for Transparency in the Social Science, BITS, B-I-T-S-S. Auch dort kann man sich informieren. Wenn man nicht weiß, welche Studien man replizieren sollte oder was schon repliziert wurde, gibt es die Replication Wiki, nennt sich das. Auch das von einem Ökonomen, einem Kollegen von uns zusammengestellt. Auch das ist eine super Quelle, um hier irgendwie potenzielle Studien zu finden. Also das wären so meine ersten Tipps, wo man Ressourcen findet.
Genau, ich ergänze vielleicht einfach nur eine Sache, die halb Eigenwerbung ist. Am 21. September findet das Barcamp Open Science hier in Berlin, auch in der Wikimedia-Geschäftsstelle statt. Und ich glaube, das ist auch immer ein guter Startpunkt, sich zu vernetzen mit anderen. Das haben wir auch an der Uni Mannheim mitbekommen, wo sich ein Open Science Meetup gegründet hat. Und wenn man sich noch allein auf weiter Flur fühlt, finde ich, ist immer der erste Schritt, sich mit anderen zu vernetzen. Das kann natürlich vor Ort geschehen oder über Mastodon, wie auch immer. Und sich da Inspirationen sammeln. Da wird ja zum Glück in der Community auch sehr bereitwillig und frei alles geteilt. Genau, das ist vielleicht einfach so als noch kleiner Hinweis zum Ende von mir.
Ja, super, danke. Ich verlinke auf jeden Fall die ganzen Dinge, die jetzt gefallen sind, schon mal in den Shownotes. Dann können sich die Hörenden gerne einmal einlesen.
Ich hätte noch einen letzten Tipp, einen Blog, den ich ganz fantastisch finde, von einem Kollegen in Bremen, dem Nate Bresnow. Der hat zum Beispiel auch gerade ChatGPT befragt in einem Interview, das er dort auf seinem Blog von dem er berichtet über Teaching Open Science. Also auf hypotheses.org, Crowded nennt sich sein Blog Bresnow, und der macht immer ganz spannende Sachen auch, was Anwendung und Lehre auch von Open Science angeht.
Super, das kriegen wir alles mit in die Shownotes. Ist ja auch irgendwie schön, wenn genau in der Folge die Shownotes richtig voll sind, dass alle Leute sich irgendwie an der Lehre bedienen können. Genau, wir haben noch eine Sache, die wir am Ende jeder Folge machen, und zwar ist es der Tip-Top-Top-Tipp. Das ist sozusagen ein Tipp oder irgendwas, was wir aus der Folge mit rausnehmen. Da würde ich gerne euch fragen, beziehungsweise ich kann auch gerne anfangen. Habt ihr noch 2, 3 Sekündchen Überlegzeit? Was ich so aus der Folge mit rausnehme, ist, glaube ich, nochmal dieser Bezug zu, wen können wir eigentlich erreichen? Und ich musste ein bisschen an eine Situation denken, wo ich am Tisch saß mit meinem Freund und ich habe irgendwas erzählt über irgendeinen Skandal. Und er hat eigentlich nur so zugehört und irgendwann guckt er mich an und meinte, ja, da braucht man einfach mehr Open Science. Und er kommt gar nicht aus dem Forschungskontext und ich fand es ganz schön, dass er das schon so verinnerlicht hat. Und ich glaube, das ist das, was wir alle schon uns irgendwie wünschen und was ich aus der Folge auch nochmal rausnehme, ist, dass man möglichst viele Kanäle der Lehre nutzen sollte, ja, um an viele Leute ranzukommen und dass Lehre eben offen sozusagen sein sollte, genauso wie die Open Science selbst, um dieses ganze Prinzip eben sehr ja, gesellschaftsnah sozusagen aufarbeiten zu können. Genau, das ist so mein Tipp, den ich mit rausnehme an alle Menschen. Guckt euch das an oder empfehlt es auch weiter an Leute, die vielleicht nicht aus dem Forschungskontext kommen. Habt ihr einen Tipp oder hat jemand von euch schon was überlegt?
Mein Tipp ist, geht in Hochschuldidaktikkurse, weil da trifft man richtig coole Leute, die auch Lust auf Lehre haben. Und wie gesagt, Johanna und ich machen jetzt irgendwie schon zum x-ten Mal Dinge zusammen. Es hört einfach nicht auf. Aus dem einen gibt es was anderes. Und das ist total schön, auch über Disziplinen hinweg sich zu vernetzen und auch zu merken, es gibt einfach noch viele andere Ideen und Konzepte und Möglichkeiten und das für sich nutzbar zu machen. Das ist mein Tipp.
Ja, ich würde sagen, Open Science hat einfach auch in der Lehre, was oft vergessen wird, Potenzial, wirklich das Lernen und das Lehren beides zu verbessern und dabei einfach robustere Ergebnisse, bessere Wissenschaft, die selbstkorrigierend ist, zu schaffen. Und mein Appell wäre einfach, ausprobieren.
Dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Euch beiden erstmal vielen lieben Dank, dass ihr heute so viel erzählt habt aus euren Arbeitskontexten und wie ihr so Open Science lehrt. An alle Hörenden, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet uns gerne, wo auch immer ihr uns hört, oder empfiehlt uns weiter an Menschen, die vielleicht noch gar nichts mit Open Science zu tun haben. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, positiv korreliert, alles Kleine zusammengeschrieben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und euch beiden danke und bleibt positiv korreliert. Ciao!
Das war Positiv Korreliert Feature Open Science. Lieben Dank an die Open Science AG und an Johanna Gericke und Anne-Sophie Waag von heute. Moderation Luise Höhnig, Schnitt und Postproduction Luise Höhnig und Helena Mila, und Musik ist von Schlaraffe. Bis zum nächsten Mal.